Yani, wie soll man sich vorstellen, einige Rechtsgelehrten sagen, als der Engel kam und mit der Druck und Geschwindigkeit, was er bekommen hat, hat es für ihn wie diese Glocke angehört, sozusagen. Dann wird ihm offenbart, in dieser Zeit wurde ihm das dann offenbart. Und das Zweite, dass der Engel ihm wie ein Mann erschien. Wie ein Mann, praktisch dem Propheten, so spricht er zu ihm und er prägt sich ein, was er sagt. Das war für ihn einfach, diese Art. Oder manchmal kam wie so ein Summen von Bienen, hat man dann gehört, sozusagen. Auch auf diese Art kam auch dann eine Offenbarung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingeben von Offenbarung. Ja? Widerspruch manchmal, also gegen manche Menschen, die dann etwas anderes behaupten, die Allah, allem, was die alle sehen, oder diese Al-Kashf, diese brechen die etwas durch, dann haben sie nur Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, wie diese Sufis und so weiter. Das ist Widerspruch, außer was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart, und Offenbarung kommt an den Propheten und nicht an irgendeinen einfachen Menschen. Oder hinter einem Vorhang, oder indem er einen Boten sendet, der ihm dann mit seiner Erlaubnis als Offenbarung eingibt, was er will. Gewiss, er ist erhaben und allweise. So erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala drei Arten der Offenbarung. Läutern eine Glocke, durchsprechen oder hinter einem Vorhang sozusagen. Nächster Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, Aisha, die Mutter der Gläubigen radiyallahu anha, sagte, das erste, mit dem beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung begann, war das rechtschaffene Traumgesicht im Schlaf. Dass er etwas gesehen hat im Schlaf. Er sah keinen Traum, ohne der nicht so klar war wie das Frühmorgenlicht. Yani das, was er gesehen hat, war so klar wie ein Morgenlicht sozusagen. Danach wurde ihm die Liebe zur Einsamkeit eingegeben. Er pflegte in die Höhle Hira zu gehen. So hat er sich dann zurückgezogen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wo er nächtelang Tahannus machte. Tahannus, eine fortwährende Anbetung verrichtete. So, also Anbetung, die er dort verrichtet hat, bevor er sich zu seiner Familie begab. Yani bevor er da wieder zurückkam. Er hat sich zurückgezogen und hat dann diese Tahannus gemacht, diese Art von fortfahrende Anbetung. Dann kam er irgendwann zu seiner Familie zurück. Bevor er sich zu seiner Familie begab. Er nahm den Proviant für den Aufenthalt mit sich und kam dann zu Khadija zurück. Das heißt, er nahm das und verweilte, und dann kam er wieder zu Khadija radiallahu anha zurück, um sein Proviant genauso wieder aufzufüllen. Genauso, was er vorher genommen hat, nahm er dann noch einmal. Bis die Wahrheit zu ihm kam, während er in der Höhle Hira war. Bis also Jibril dann zu ihm kam. Der Engel kam zu ihm und sagte, lies. Der Engel kam zu ihm und sagte dann, lies. Er erwiderte, ich kann nicht lesen. Da ergriff er mich und drückte mich so fest, dass ich es nicht mehr aushalten konnte. Also er drückte ihn dann so zusammen und er dachte, jetzt verlässt ihn die Kraft, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er ließ mich los und sagte, lies. Ja, ich erwiderte, ich kann nicht lesen. Da ergriff er mich das zweite Mal und drückte mich so fest, dass ich nicht mehr aushalten konnte. Dann ließ er mich los und sprach, lies. Ja. Ich erwiderte, ich kann nicht lesen. Da ergriff er mich und drückte mich ein drittes Mal. Dann ließ er mich los und sagte, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat, aus einem Anhängsel, lies, dein Herr ist der Edelste. Yani, iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil-qalam. Damit kehrte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit pochendem Herzen zurück. Yani, es war für ihn etwas, was er nicht kannte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Plötzlich hat ihn jemand in diese Höhle Hira genommen und hat ihn dann zusammengedrückt und wieder losgelassen. Er war fast entkräftet sozusagen. Immer sagte er, ich kann nicht lesen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte nicht lesen. Das ist auch eine Mu'jiza sozusagen. Mit pochendem Herzen zurück trat bei Khadija bint Khuwailid radiallahu anha ein und sprach: Hüllt mich ein, hüllt mich ein. Yani, deckt mich zu, deckt mich zu. Er war fix und fertig, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann berichtete Khadija, was geschah war. Ich fürchtete mich um mein Leben, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ich hatte Angst um mein Leben gehabt, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Khadija erwiderte: Keineswegs, bei Allah, niemals wird Allah dir Schaden zufügen. Guck mal. Yani, subhanallah, wenn wir dann nur etwas darüber nachdenken, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also Träume gesichtet, dann hat er sich dann irgendwann, wurde ihm diese Einsamkeit lieb gemacht und er zog sich dann zurück und hat dann fortfahrende Anbetung dort ausgeführt und immer wenn Proviant dann zu Ende war, kam er zurück und nahm er dann so viel, wie er dann gebraucht hat und er kam wieder zu seiner Familie, zu Khadija radiallahu anha und ging dann wieder zurück und bis dann der Engel dann kam, der ihn dann genommen hat. Yani, plötzlich entstand etwas, was er vorher nicht gekannt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und er war entkräftet und hat Angst um sein Leben gehabt und eilte dann nach Hause mit dem aufregenden Herz, mit den Ängsten, die er hatte und sagte: Sammiluni, Sammiluni, er hüllt mich ein, hüllt mich ein. Und dann sagte er: Ich fürchte mich mit meinem Leben. In diesem Zustand, yani, jetzt in diesem Zustand, geschah etwas von einer klugen Frau. Denn der Prophet war erschrocken, war entkräftet, er hat Angst um sein Leben gehabt und dann sagt sie: Bei Allah, Wallahi, yani sagt sie zu ihm, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich niemals im Stich lassen. Dann hat sie ihm etwas aufgezählt, was sehr schön war. Dann berichtete Khadija, was geschah war. Ich fürchtete um mein Leben. Khadija erwiderte: Keineswegs, bei Allah, niemals wird Allah dir Schaden zufügen. Eine kluge Frau, die an der Seite ihres Mannes stand und ihm dann wieder Sicherheit und Stabilität zu geben. Und überleg mal, was das für ein Riesenschritt. Ja, also sie hat nicht gesagt, um Gottes Willen, was ist denn geschieht? Ach, oder eine Unruhe im Gegenteil, sie hat äußerst perfekt reagiert. Niemals, hat sie gesagt. Und dann guck, was dann geschah. Denn du hältst die Verwandtschaftsbanden aufrecht. Jetzt fängt die an, seine guten Seiten aufzuzählen, um in Ruhe zu vermitteln, eine Ruhe in seine Seele, die aufgeregt war, ruhig zu stellen, yani auch wieder zurückzuholen sozusagen, Stütze auf ihn, sich auch dann wieder auf seine Frau zu stützen sozusagen. Du hilfst den Schwachen, unterstützt die Armen, bewirtest den Gast, wenn ein Gast, du bist der Diener vom Gast, du gibst ihm und machst ihm und stehst den Unglück Getroffenen bei, die es verdienen. Wenn jemand Unglück getroffen hat, steht er ihm bei, bis er sein Recht ungefähr bekommen hat oder beruhigt ihn. Diese wunderbare Seiten von Propheten sallallahu alaihi wasallam hat diese Frau ihm in einem richtigen Moment, in einer richtigen Situation aufgezählt, um ihn dann Ruhe zu geben und Stabilität. Daraufhin ging Khadija mit ihm zu Waraqa ibn Nawfal. Guck mal, subhanallah al-Adim. Der nächste Schritt. Ibn Asad Abdul Uzza, dem Sohn des ihres Onkel, der in der vorislamischen Zeit zum Christentum übergetreten war. Er war belesen, dieser Mann, ja, und die hebräische Sprache beherrschte. Ich legte aus dem Evangelium in Hebräisch so viel abzuschreiben, wie Allah es wollte, sagt dieser Waraqa. Er war ein erblindeter alter Mann. Khadija sagte zu ihm: O Sohn meines Onkels, höre dem Sohn deines Bruders zu. Hör ihm, er berichtet etwas. Hör mal, was er sagt. So sagte Waraqa zu ihm: O Sohn meines Bruders, was hast du gesehen? Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam berichtet ihm, was er gesehen hatte. Waraqa erwiderte ihm: Dies ist An-Namus. Das Wort An-Namus. Dies ist An-Namus, der Geheimnisträger. Der Geheimnis, diesen Namus, mit Geheimnis ist hier die Offenbarung gemeint. Es ist eine Offenbarung, sozusagen, den Allah zu Musa herabgesandt hatte. Yani dies, das ist das, was auch Musa erlebt hat, sozusagen. Er sagte, ich wünschte, ich gehörte zu den jungen Menschen, damit ich noch erleben könnte, dass dein Volk dich verbannt. Ja. Sagte er, also ich wünschte, ich könnte das erleben, weil er das auch gelesen hat, was mit den Propheten und Gesandten dann passiert. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, fragte, werden sie mich verbannen? Werden sie so? Dann sagte Waraqa, er antwortete, gewiss, es gab noch niemanden, der mit etwas Ähnlichem kam wie du, ohne dass er angefeindet wurde. Ohne dass er angefeindet wurde. Ja? Der Prophet, wenn wir die Geschichte des Propheten hören, ja, die ganze Stamm war gegen ihn am Anfang. Sie haben das verleugnet, was er berichtet hat. Wenn sich dann etwas entwickelt an Muslimen, wurden sie dann auch verfolgt, sozusagen ähnlich. Und ich will nicht sagen, dass die konvertierten Brüder und Schwestern, wenn sie dann den Islam annehmen, dann erleben sie auch Ablehnung, dann erleben sie auch dann so eine abwertende Haltung und manche werden auch verbannt, manche werden rausgeschmissen, ähnlich. Also diese Sache bringt das einfach so mit. Und dann, wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie man auch dann reagiert. So, der Prophet wurde von Waraqa auch dann beruhigt, denn wenn ich an deinem Tag noch leben sollte, yani an deinem Tag, an diese Offenbarung, was er bekommt, werde ich dich mit aller Kraft unterstützen. Nach einigen Taten jedoch starb Waraqa, rahimahullah, und die göttlichen Offenbarungen wurde für eine Weile eingestellt. Die Erklärung dieser Geschichte hier. Erklärung. Der Sheikh, rahimahullah, sagte, Sheikh ibn al-Uthaymin, Aisha, die Mutter der Gläubigen, sagte, das Erste, mit dem die Offenbarung beim Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, begann, war das rechtschaffene Traumgesicht. Yani etwas hat er gesehen im Schlaf. So berichtete sie darüber, was das Erste war, mit dem beim Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die Offenbarung begann. So wie sie angefangen hat, diese Offenbarung, so hat er zunächst einmal im Traum immer was gesehen. Was aber bekannt war, dass sie diese Zeit nicht erlebte. Wer hat das nicht erlebt? Denn Aisha berichtet, radiallahu anha. Ja, das hat sie ja nicht erlebt. Sollen wir nun sagen, dass diesen Hadith, weil wenn, das kommt jetzt ein bisschen Hadith-Wissenschaft dazu, ja, wenn jemand hört, jemand berichtet von etwas, was er nicht erlebt hat, dann sagt man, vielleicht ist das schwach. Aber das auch für den Talib Elm, also jemand, der Wissen erwerben möchte, ist eine zusätzliche Information. Sollen wir sagen, sagt der Sheikh, dass dieses Hadith Mursal ist? Yani Mursal Sahabi kann nicht sein, denn Sahabi ist Udul. Ja, aber Mursal, ein Mursal Hadith ist ein Hadith, das ein Tabi'i direkt vom Propheten berichtet, ohne den Sahabi zu erwähnen ist. Yani ohne dass ein Sahabi. Oder wollen wir sagen, dass der Gesandte Sallallahu ihr das berichtet hat? Denn sie war seine Frau. Vielmehr sagen wir, dass der Gesandte ihr das berichtet hat. Und dies ist näher. Also das ist ja möglich, denn sie war eine Gelehrtin. Der Prophet hat sie auch dann gelehrt. Sie hat vom Propheten Sallallahu alaihi wasallam gelernt. Viele Sahaba radiallahu anhum, wenn sie etwas hinterfragen wollten, sind sie auch zu Aisha gekommen, haben dann auch gefragt, radiallahu anha. Es ist jedoch auch möglich, dass sie es von jemand anderem berichtet als vom Propheten Sallallahu alaihi wasallam. In Anbetracht dessen, sagt der Sheikh, wie ihre Beziehung zum Propheten und sein Leben zu ihr war, folgern wir daraus, yani leiten wir darunter, dass der Gesandte ihr dies berichtet hatte. Das heißt also, sie hat das mit Sicherheit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt bekommen. Und Aisha, die Mutter der Gläubigen, radiallahu anha wa ardaha, sagte, das Erste, mit dem beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung begann, war das rechtschaffene Traumgesicht im Schlaf, yani etwas gesehen im Schlaf. Er sah keinen Traum, ohne dass er sich er nicht so klar war wie das Frühmorgen. Das also, das war so klar wie das helle Licht. Das war deutlich. Bedeutet, augenscheinlich klar und erkennbar. Yani augenscheinlich klar und erkennbar wie das Frühmorgenlicht. So war dieser Traum, war für ihn klar und erkennbar. Bedeutet auch, seine Träume waren alle wirklich und wahrhaftig. Also es ist nicht erfunden oder so, sondern tatsächlich wirklich und wahrhaftig. Ja. Er sah keinen Traum, ohne dass es klar war und seine Bedeutung sich verwirklicht hat, ja, und sichtbar wurde, so wie das Frühmorgenlicht in seiner Existenz sichtbar wird. Irgendwann sieht man die Helle und das ist tatsächlich etwas Wahres und es existierte auch und so war sein Traum, was er gesehen hat, war klar, war auch deutlich und hat sich bewahrheitet und wir müssen auch danach auch dann glauben, denn die Träume des Propheten sind keine wirre Träume, sondern das sind tatsächlich Offenbarungen, vielmehr sind sie wahrhaftig und eine Offenbarung. Das muss für uns, das ist für uns Aqida, sakumullahu khairan. Nicht, dass irgendeiner dann auftaucht und sagt, ja, woher sollen wir wissen, ob das wahr ist oder nicht. Ja, das ist wahr, weil Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ein Gesandter Allah ist und er sagt nur die Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran al-Karim. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Er spricht nicht aus seiner eigenen Zuneigung, vielmehr ist das Al-Wahyu. Al-Wahyu, eine Offenbarung, das offenbart worden ist. Das ist Aqida und da gibt es keinen Zweifel. Und wenn kranke Menschen auftauchen, sowas in Frage stellen, dann stellen sie sich in Frage und wir können nicht zulassen, dass sie die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Frage stellen. Danach wurde ihm die Liebe zur Einsamkeit gegeben, was wir vorhin gehört haben. Er zog sich zurück. Manchmal kennen wir das auch für uns. Ich ziehe mich etwas zurück und mach hinter mir zu und kehre in mich hinein und denke darüber nach und diese Ruhe, die man auch dann erlebt, yani diese Ruhe, wenn man nichts mehr hört und man hört auch in sich. Das ist etwas, was man auch erleben kann. Diese Ruhe, da legt sich alles zur Ruhe. Die Seele, der Geist, ja, der Körper praktisch. Ja, und man kann dann in Ruhe für sich auch dann denken über seinen Zustand, über bestimmte Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, über bestimmte Sachen, die Sinn machen und so weiter. Das heißt also, diese Einsamkeit, wer das mal erlebt hat, vielleicht ist es so ähnlich, aber seine Einsamkeit war sicher auch ein anderer des Propheten, der auch seine Anbetung fortfahrend gemacht hat. Bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten die Liebe zur Einsamkeit und die Trennung und Entfernung von den Menschen um der Anbetung Allahs willen eingegeben. Yani diese, um zu trennen, um dann für sich zu sein und über sich und Anbetung, was er gemacht hat, dann auszuführen. So wählt er die Höhle Hira. Viele Menschen klettern heute hoch und wollen das sehen und so weiter. Aber es ist Unsinn im Grunde. Ja. Die in Mekka bekannt war und ziemlich weit oben auf dem Berg lag. Sie ist also schwer zu erreichen. Schwer zu erreichen. Für den Prophet sallallahu alaihi wasallam war das anscheinend nicht schwer. Er pflegte in die Höhle zu gehen, Hira zu gehen, wo er nächtelang Tahannus machte. Tahannus machte, eine fortwährende Anbetung verrichtete. Das Wort Tahannus. Die Rechtsgelehrten sagen, dass die Aussage, wo er nächtelang Anbetung verrichtet, ein Zusatz ist, den man Mudraj, yani Mudraj ist ein Zusatz, der zur Erklärung dient, nennt. Dieser Zusatz ist ein Zusatz von Imam al-Zuhri. Dieses Tahannus ist ein Zusatz. Ja, denn er machte Tahannus, was bedeutet, dass er einen Hinz begeht. Doch Hinz ist eine Sünde sozusagen, arabisch. Aus diesem Grund benötigt Imam al-Zuhri eine Erklärung. Es wird auch gesagt, dass Tahannus auch Verzicht bedeutet. Auf Hinz, ja, die Verzicht auf Sünden, auf Hinz, beziehungsweise Verzicht auf Sünden heißen kann. aus diesem Zusammenhang bedeutet die Anbetung, die Bedeutung von Hinf ist Sünde, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und verharrten in den gewaltigen Unglauben. Das heißt also, es ist nicht möglich, dass die Arten der Anbetung zu nennen, da es keine authentischen Berichte darüber gibt. Einige Rechtsgelehrten sagten jedoch, dass er eine geistige Anbetung verrichtete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und über dem Schöpfer und seine Schöpfung nachgedacht hat. Yani über Situationen, die Menschen, wie sie gelebt haben, in diesen Schirkiyats und was auch gesehen, und über Allah subhanahu wa ta'ala gedacht hat. Dann sagt Aisha, wo er nächtelang Tahannus machte, fortwährend Anbetung verrichtete, bevor er sich zu seiner Familie begab, yani zu Khadija radiallahu anha. Er nahm den Proviant für den Aufenthalt mit sich und kam dann zu Khadija zurück. Yani er nahm das und ging und verbrauchte es irgendwann und kam wieder zurück zu seiner Familie, um seine Proviant genauso wieder aufzufüllen. Yani genauso wieder zu nehmen, bis die Wahrheit zu ihm kam, während er in der Höhle Hira war. Bedeutet, er verweilte eine Zeit lang in der Höhle, praktisch, bis er sich nach seiner Frau sehnte und bis seine Proviant zu Ende ging. Dann irgendwann sehnt man sich nach seiner Familie ohne Zweifel, und wenn Proviant dann am Ende ist, dann macht man sich auf den Weg. Danach kehrte er wieder zurück zu Khadija radiallahu anha, als seine Sehnsucht nach ihr wieder anwuchs und sein Proviant zu Ende ging. Dann sagt Aisha weiter in dem Hadith, uns ein Proviant genauso wieder aufzufüllen, bedeutet, er nahm von Khadija neue Proviant mit sich zu dieser Höhle zurück, bis die Wahrheit zu ihm kam. Yani bis diese Offenbarung, dieses Erlebnis. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fuhr mit der Anbetung in der Einsamkeit vor, bis das Licht des Prophetentums aufstrahlte. Yani bis zum Tag X, als dann die Aufgabe zu ihm kam und sein Prophetentum dann begann und die Offenbarung auf ihn herabkam. Ab diesem Tag war praktisch der erste Tag, dass eine Offenbarung zu ihm gekommen ist. Am Montag, dem 17. Ramadan, wird gesagt, kam der Engel Jibril zu ihm. Dies war Wirklichkeit und keine Einbildung. Der Gesandte, gesandt von seinem Herrn, den Mächtigen. Das war eine Wirklichkeit, dass er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam. Und es war nicht eine Einbildung. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte das 40. Lebensjahr vollendet. Das heißt also, als Jibril zu ihm kam, kam er, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam 40 Jahre alt war. Wie es die gesetzmäßiges Allah sallallahu alaihi wasallam bei den Propheten ist. Das heißt, die meisten Propheten wurden praktisch mit 40 also beauftragt oder bekamen die Offenbarung mit 40 Jahren. Niemand bekam die Offenbarung, bevor er die körperliche, also bekam diese Offenbarung, niemand hat diese Offenbarung bekommen, bis er körperliche, geistige und seelische Reife erreicht hat. Also eine gewisse Reife muss vorhanden sein. Und man sagt, also diese Reife ist etwa mit 40 Jahren hat man sie erreicht. Eine gewisse Reife, geistige, körperliche und seelische. Und der Engel kam zu ihm und sagt zu ihm, lies. Und er konnte nicht lesen. Der Prophet bemerkt ihn nicht. Es wird berichtet, der Prophet bemerkte ihn nicht, bis er vor seinen Augen stand und sagte, lies. Ja, so wird es berichtet. Und er erwiderte, ich kann nicht lesen. Ja, bedeutet, wie soll ich lesen, wenn ich Analphabet bin? Ja, was soll ich dann lesen? Ich kann gar nicht lesen, sozusagen. Und er sallallahu alaihi wasallam sprach, da ergriff er mich noch einmal und er drückte mich dann so fest, dass ich es nicht mehr aushalten konnte. Yani bis zu einem gewissen Maß hat er ihn so zusammengedrückt und wieder losgelassen. Yani bedeutet, das äußerste Ausmaß bei mir erreicht hat, dass ein Mensch erfragen kann. Yani diese Äußerste, diese Maximale hat er so praktisch erlangt. Er ließ mich los, sagte er, ließ mich dann wieder los und sagte, lies. Und er sagte, und der Prophet sagt, ich kann nicht lesen. Bedeutet, er ließ mich dann nochmal los und forderte mich noch einmal auf zu lesen, worauf ich sagte, dass ich nicht lesen konnte. Und dies ist die Bestätigung von erster Antwort. Denn das hat er vorher auch gesagt. Da ergriff er mich und drückte mich ein drittes Mal. Ein drittes Mal. Dann ließ er mich los und sagte, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat, aus einem Anhängsel, lies, und dein Herr ist der Edelste. Damit kehrte der Gesandte mit pochendem Herzen zurück. Eine pochendem Herzen zu, was wir gerade gehört haben, zu seiner Frau Khadija bin zu Khuwaylid radiallahu anha. Und es bedeutet, mit diesen Versen, was er gehört hat, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, kehrte er zu Khadija mit diesen merkwürdigen Dingen, die er erlebt hat, und mit pochendem Herzen wegen der Ereignisse, die er erlebt hat, kehrt er zu Khadija zurück, radiallahu anha, so sein Körper zitterte vor Angst, man dann liest, also praktisch zitterte vor Angst, denn diese große Angst erzeugte automatisch ein pochendes Herz. Diese große Angst, die sie erlebt hat. Und trat bei Khadija bin zu Khuwaylid, radiallahu anha, ein und sprach, hüllt mich ein, hüllt mich ein, bis die Furcht von ihm weg war. Yani, bis er dann sich erwärmt hat und beruhigt hat und das alles weg war. Er ging zu Khadija hinein und sein Körper fröstelte und zitterte, als ob ihn jemand schüttelte, und er sagte, hüllt mich ein, worauf sie ihn einhüllte, bis die Angst von ihm ging und er spürte dann die Wärme und sein Körper zur Ruhe kam. Dann berichtet er Khadija, was geschehen war. Dann hat er diese Geschichte erzählt, was er dann erlebt hat. Bedeutet, er erzählte ihr, was ihm in der Höhle Hira geschah war. Dann sagte er, ich fürchtete um mein Leben. Ich hatte Angst um mein Leben. Khadija erwiderte radiallahu anha, keineswegs, keineswegs, niemals. Bedeutet, es gibt keinen Grund für diese Ängste. Yani das hat sie dann zu ihm gesagt, diese kluge Frau. Ängste und Besorgnis, denn er hat Angst gehabt und war besorgt. Was hat er gesehen? Was hat er gehört? Wie ist er überhaupt praktisch gepackt worden? Und was man von ihm dann verlangt hat? Er war praktisch erschrocken und hat dann Ängste gehabt. Was du gesehen hast, gehört nicht zu den Verabscheuungswürdigen, bedeutet das. Keineswegs. Das, was du gesehen hast, gehört nicht zu Verabscheuung, dass solch ein Furcht zu folgen hat. Bei Allah niemals wird Allah dir Schaden zufügen, sagte sie zu ihm. Beruhigend zu wirken, bedeutet, du bist gut zu deiner Verwandtschaft. Überleg mal, Achil Karim, ja. Der Prophet hat diese Eigenschaften, Masha'Allah, vorher gehabt, deine Verwandtschaft, mit deinen Geschenken, deine Unterstützung, deine Toleranz. Ja, Toleranz, wenn ich das höre, wie die Rechtsgelehrten das auch dann aufzählen, gegenüber seiner Familie, seinen Menschen und seine Fürsorge. Er war sehr darauf bedacht, gut zu ihnen zu sein, selbst wenn sie keine Muslime waren. Selbst wenn sie keine Muslime waren. Wir sind manchmal erbärmlich mit unseren Akhlaq und wirken also lehrhaft, und dann wollen wir schnell jemanden verbannen und dann wollen wir mit niemand nicht mehr sprechen und so weiter. Yani diese Barmherzigkeit, die der Prophet zu Asma auch gebracht hat. Auch wenn sie, guck mal, sein Onkel, der ihn bewahrt hat und geschützt hat und ihn unterstützt hat, im Sterbebett hat er zu ihm gesagt, sag nur La ilaha illallah und ich trete für dich als Zeuge bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sag das nur. Er war besorgt über ihn. Und er wusste, er ist kein Muslim. Glaubt ihr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht Luala ul-Bara kannte? Glaubt ihr so etwas? Er war der beste Mann, der Luala ul-Bara umgesetzt hat. Er war aber der beste Mann, der zur Da'wa gerufen hat. Und deswegen war ich glaubig, Achi und meine Schwester, wenn du ein Familienmitglied hast, der vielleicht etwas entfernt ist von Allah subhanahu wa ta'ala, Geduld ausüben, niemals müde werden, ihn dann aufzufordern, Allah zu fürchten, für ihn Dua zu machen. Eine sehr schöne Geschichte fällt mir gerade ein bei diesem Zusammenhang. Es gab jemanden, ein Muslim in einem islamischen Land, der auch dann die Muslimen ja, angepöbelt hat und sie auch dann verbal beschimpft hat oder angegriffen hat. Und ein rechtschaffener Bruder, der ihn gesehen hat, der hat gesagt, und niemand wusste, wie man mit diesem Mann zurechtkommt. Und hat er, bevor er ihn ansprach, einen Monat lang habe ich Allah subhanahu wa ta'ala gebeten, dass er diesen Menschen recht leitet. Vorher. Qiyam al-Layl und so weiter. Dann hat er ihn eingeladen. Als er ihn eingeladen hat, hat er ihm nur zu essen gegeben und gute Gastfreundlichkeit zukommen ließ. Und dann hat er ihn nochmal eingeladen und hat gesagt, naja, die Sunna des Propheten ist etwas Schönes. Also mit diesen wenigen Worten, dieser Mann war sehr überrascht, dass so ein Mensch ihn einlädt, dass er ihn zu Allah eingeladen hat. Und dieser Mann, der die Muslime angepöbelt hat und auch verbal angegriffen hat und unfreundlich war, ist alhamdulillah von Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet worden. Recht geleitet. Er war nachher ein Da'ia, ist er noch geworden. Also, uns verlässt manchmal Al-Hikma. Uns verlässt manchmal Geduld. Uns verlässt immer, wir wollen immer schnell, jetzt auf gleich. Jetzt auf gleich, Achi. Ist schwierig manchmal, jetzt auf gleich. Aber setze kein Limit und fahre fort, deine Dauer zu machen und habe Geduld mit den Mitmenschen, besonders wenn sie auch Familienbande sind, und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, sie recht zu leiten, und du wirst Wunder sehen. Und du wirst, inshallah, Wunder sehen. Auch wenn sie keine Muslime waren, wird hier besonders betont. Und damals der Prophet, die meisten waren Mushrikin. Mushrikin, ja, die haben noch neben Allah subhanahu wa ta'ala etwas anderes. Und du hilfst den Schwachen, sagt sie. Ja, das bedeutet, du unterstützt die Alten und Schwachen. Du trägst ihnen die Last ihres Lebens. Wenn sie arm sind, gibst du ihnen, wenn sie krank sind, tröstest du, wenn sie im Bedrängnis sind. So ist das zu verstehen. Unterstützt die Armen, bewirtest den Gast, yani du bewirtest den Gast, servierst ihm das Essen und kommst den Pflichten des Gastgebers nach. Ja, du begegnest dem Gast ehrenvoll und bereitest ihm das Essen mit Freundlichkeit und Freude. So war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das sind sein Akhlaq und er ist unser Vorbild. Sind wir so oder annähernd? Jeder kennt sich am besten, wallahu a'lam, und steht dem Unglück Getroffenen bei, die es verdienen. Wenn sie Unglück getroffen hat, dann steht er ihnen bei und unterstützt sie, tröstet sie, vielleicht erstreitet er ihnen wieder ihre Rechte wieder zurück und so weiter und so fort. Der in der vorislamischen Zeit zum Christentum übergetreten ist, war dieser Al-Waraqa. Ibn Naufel, wie ihr gesagt habt. Daraufhin ging Khadija mit ihm zu Waraq ibn Naufel, dem Sohn ihres Onkel, yani bedeutet, denn ihr Vater war Khuwailid ibn Asad, und dieser und Naufel ibn Asad waren Brüder von seitens Khadija radiallahu anha, der in der vorislamischen Zeit zum Christentum übergetreten war. Dieser Mann, haben wir gehört, er war erblindet, war alt, er ist auch zum Christentum etwa übergetreten. Er war ein erblindeter alter Mann. Khadija sagt zu ihm, O Sohn meines Onkels, höre dem Sohn deines Bruders zu. Und er hörte ihm zu und er sagte, ich wünschte, ich gehörte zu den jungen Menschen, damit ich noch erleben könnte, dass dein Volk dich verbannt. Eine wichtige Information an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, werden sie mich verbannen? Waraqa erwiderte, dies ist, das ist An-Namus, yani An-Namus, das Geheimnisträger. Mit Geheimnis ist hier Offenbarung gemeint, yani diese Offenbarung, was du gehört hast, denn Allah zu Musa herabgesandt hatte, ich wünschte, ich gehörte zu den jungen Menschen, damit ich noch erleben könnte, dass dein Volk dich verbannt. Das heißt also, dass wenn jemand so etwas erlebt, wie der Prophet, dass sein Volk ihn erstmal ablehnt und verleumdet und so weiter, wie wir auch dann von der Geschichte des Propheten erkennen, so wie wir auch zum Beispiel Nuh a.s. er sagt, ich habe sie im ruhigen Zustand gerufen, ich habe sie nachts zu Allah eingeladen, ich habe sie tags zu Allah eingeladen und sie haben die Hände ins Ohr gesteckt und sie haben nicht nur ins Ohr, sie haben auch dann laut gesprochen, damit sie mich nicht hören. Und nicht nur das, sie haben noch etwas über ein Gesicht gezogen, dass sie mich weder sehen noch hören und dass sie dann auch mich dann stören, wenn sie laut werden. 950 Jahre hat er Dawa gemacht mit seinem Volk und sie haben sich lustig über ihn gemacht. Dann hat er angefangen, einen Auftrag von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, den Schiff zu bauen mitten in der Wüste, und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie völlig blind gemacht. Was macht er mit Schiff in der Wüste? Ja, überleg mal, du siehst das Schiff in der Wüste, jetzt dreht er komplett durch. Ja, vorher hat er gesagt zu Allah und jetzt macht er ein Schiff. Stell dir vor, aber einer baut Schiff mit in der Wüste. Überleg mal. Also dann sind sie komplett aus der Reihe getanzt, die Menschen. Ja, dann haben sie gesagt, jetzt ist Feierabend mit Nuh. Ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat also da steckt ein Hikma. Diejenigen, die das abgelehnt haben, haben sich bestätigt gefühlt und sich dann noch tiefer in diesen Sumpf praktisch reingedrungen. Diejenigen, die mit Nuh a.s. geblieben sind, die haben sich an Nuh a.s., weil sie gewusst haben, das ist die Wahrheit. Und als dann soweit war, haben sie das Nachsehen gehabt. Das ist also, subhanallah, schöne Geschichten von dieser Offenbarung. Barakallahu fikum, zakallahu khair, für Ihre aufmerksames Zuhören. Wir sind jetzt bis zum Hadith 3 gekommen. Ja, inshallah bekommen wir noch die Gelegenheit, die anderen Hadithen auch dann zu hören. Inshallah, rahman rahim, zakallahu khair, wa ahsanallahu ilaykum, subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.